Ich mach's mir nochmal bequem und mache hier mein Getränk auf. Ach, scheiße, ich kann es mir nicht richtig bequem machen.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hallo und herzlich willkommen zu Ewig gestern. Wir, das sind die Retro Boys. Ich bin Tobi.
Ich bin Markus. Und Philippe ist heute mal wieder nicht da. Haha, Tobi, wir sind unter uns. Hast du nicht Bock, so ganz spontan auf eine Amiga-Sprechstunde?
Ja, durchaus. Der aufmerksame Hörer wird es schon gemerkt haben, was jetzt ansteht. Unsere Amiga-Sprechstunde. Wir sprechen über Amiga-Spiele. Markus und ich sind ja alte Amiga-Fanboys. Philippe hat da leider nie so richtig den Zugang zu gehabt. Darum müssen wir uns in unregelmäßigen Abständen heimlich treffen, um über unsere ja inzwischen nicht mehr so ganz heimliche Leidenschaft sprechen zu können.
Heimlich treffen wir uns trotzdem. Und jedes Mal, wenn Philippe dann herausfindet, dass wir uns heimlich getroffen haben, dann gibt es Schläge. Aber jetzt ist ja gerade Corona und wir sind ja quasi mal wieder per Remote unterwegs. Also jeder sitzt bei sich zu Hause. Und in nächster Zeit kommt er nicht an uns ran. Ha, Glück gehabt.
Ja, so werden wir.
Nein, ist natürlich Blödsinn. Philipp freut sich immer.
Ja, ich glaube auch. Genau, Amiga-Sprechstunde. Sieht so aus. Wir haben vor einiger Zeit einen Stapel Disketten im Keller gefunden. Der war mal so an die 30 Zentimeter hoch und den haben wir in den letzten Episoden schon so ein bisschen abgearbeitet. Das heißt, wir haben uns Diskette für Diskette geschnappt und spontan einfach drüber gesprochen, ohne irgendwie da uns groß drauf vorzubereiten. Und das führen wir jetzt auch sofort. Wir haben noch ungefähr, naja, so 10 Zentimeter über. Und die würden wir heute einfach mal abarbeiten. Und ich würde einfach mal mit der ersten Diskette anfangen, oder?
So, fang doch mal an.
Achso, das sieht jetzt hier natürlich so aus. Normalerweise saßen wir beide gemeinsam gleich vor diesem Stapel Disketten. In dem aktuellen Setup, wo wir hier doch remote aufnehmen müssen, sitze ich hier vor meinem Computer und werde die Disketten in die Webcam halten. Und Markus wird dann quasi sehen, um welches Spiel es sich handelt. Ich fange mal an und halte die erste Diskette in die Kamera.
Sehr schön. The Amazing Spider-Man, Diskette 16.
Ja, ein frühes Werk ein aus meiner Sammlung, ja.
Das war ein 16. tolles Spiel.
Das war echt cool. Weißt du noch, worum es ging so ein bisschen?
Also storytechnisch habe ich gar keine Ahnung mehr tatsächlich. Ich habe das auch ewig nicht gesehen, wie es tatsächlich aussah. Aber ich weiß noch, dass das so Spider-Man, also du hast logischerweise Spider-Man gespielt und die Figur war sehr klein, also vergleichsweise klein.
Ja, stimmt.
Und das war so ein One-Screen, also du musstest immer aus dem Bildschirm rauskommen. Das war so von der Seite. Ja, so ein bisschen Plattform-Puzzler und du konntest halt auch schwingen und an der Decke lang gehen und so. Und irgendwie war der Oberschurke Octopus?
Nee, das war Mysterio.
Ah, ja, okay, das passt besser. Ich hatte irgendwie Octopus im Kopf, aber ja, du wirst schon recht haben. So was alte Sachen erinnern anbelangt, da bist du besser als ich. aber das habe ich ziemlich gut in Erinnerung. Das war so, ja, so ein Puzzle-Plattformer tatsächlich, wo du aus diesen Räumen rauskommen musstest, immer, ja, ich weiß nicht, ob du nur einen Weg hattest, ich glaube schon. Und das war schon ziemlich cool. Das habe ich auf jeden Fall gut in Erinnerung.
Ja, geht mir genauso. Viel cooler, als man vielleicht erwartet hätte. Also gerade die Tatsache, dass kein Plattformer oder Jump'n'Run oder so gewesen ist, sondern eben so ein Puzzler hat es irgendwie zu einem besonderen Spiel gemacht. Man musste da so Hebel umlegen und irgendwelche, ja, so kleine Puzzle lösen. Und Action gab es eigentlich relativ wenig. Ich glaube, man musste auch nicht kämpfen, wenn ich mich recht erinnere.
Gab es da nicht auch Feinde, die du irgendwie so einspinnen musstest und denen dann ausweichen musstest?
Genau, die liefen da rum und die Herausforderung war es, glaube ich, die nicht zu berühren, aber ich glaube, so richtig kämpfen musste man nicht.
Nein, das war kein Brawler oder sowas in dem Dreh, also es hatte keine richtige Kampfmechanik. Aber schwingen konnte man in größeren Arealen, also wenn das so ein bisschen hallenmäßig war, dann konnte man schwingen. Aber das war schon schwerfällig, das Spiel, ein bisschen klobig, aber irgendwie trotzdem, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, trotzdem cool.
Ja, ich fand's auch super. Nicht so bekannt, glaube ich. Also ich meine, dass es nicht wahnsinnig viele Leute gehabt haben. Also
würde ich auch sagen.
In unserem Umfeld zumindest.
Ja, würde ich auch sagen. Das war ja auch weit vor der, also heute ist natürlich Marvel und Spider-Man auf einem ganz anderen Level und heute wäre das eine große Nummer, das Spiel. Also selbst wenn wir heute noch in dieser technischen Zeit wären. Aber damals war Spider-Man und Marvel, ja, das war ja alles ein bisschen kleiner, ein bisschen unbekannter, würde ich fast sagen.
Also, ja, definitiv, ja.
Ne, also Spider-Man kannte man klar noch aus dem Marvel-Universum, aber wer kannte damals Thor oder Iron Man oder Captain America? Die kannte ja kaum jemand.
Nur echte Nerds.
Und ja, genau.
Kenner.
Aber war ein gutes Spiel.
Genau, sehe ich auch so. Ich fand den Soundtrack noch cool. Das hatte eine ganz coole Eingangsstartmusik. So.
Ja, stimmt, stimmt.
Also die in dem Titelscreen war eine ganz coole Mucke. Die können wir eigentlich auch mal kurz einspielen.
Auf jeden Fall. Ist das Amiga. Ja, das war Spider-Man.
Und so cool der Sound im Titelscreen war, umso unspektakulärer war er im Spiel selber. Da gab es nämlich gar keine Musik. Das war sehr, sehr totenstill. Also es gab Soundeffekte, wenn man da irgendwelche Schalter umgelegt hat oder irgendwelche Dinge getan hat. Aber es war ein sehr, sehr ruhiges Spiel. Das ist mir zumindest in Erinnerung geblieben.
Ja, sehr, sehr ruhig, definitiv. Kam übrigens 1990 raus.
Ja.
Und die Firma hieß, ODI.
Okay.
Sagt mir überhaupt nichts. Der Komponist übrigens war Stephen W. Green. Wenn das irgendwem was sagt, mir nicht.
ODI steht übrigens für Oxford Digital Enterprises. Habe ich gerade mir heimlich ergoogelt.
Ja, die haben Goblins 3, da hatten sie irgendwie die Finger mit dem Spiel in irgendeiner Form. Aber ansonsten...
Okay, Pacific Island haben sie noch gemacht.
Black Sect, Panzer, Celtic Legends. Ich kenne da nichts von.
Team Yankee müsstest du kennen.
Ja, das sagt mir was, stimmt. Team Yankee sagt mir was.
So eine Panzersimulation.
Übrigens nicht nur Goblins 3, ich sehe gerade auch Goblins 1 und 2, da hatten sie irgendwie vielleicht als Publisher oder so, ich weiß es nicht, weil eigentlich ist das ja von Cocktail Vision gewesen.
Hm. Naja,
ja. Wie dem ist er. Genau, Spider-Man, egal, nächstes.
Okay, dann haben wir hier die Nummer, steht keine Nummer drauf, habe ich nicht.
Was?
Anscheinend nicht in meinem offiziellen Diskettenbox-Index. Ich zeige dir das eine Sekunde.
Oh, schön gemalt. Schön. Golden Axe.
Ja. Ich habe mir hier die Mühe gemacht und dieses asiatisch angehauchte Golden Axe-Logo mit Fineliner auf die auf das Etikett der Diskette zu malen, das mir nur mittelmäßig gut gelungen ist.
Oh, ich finde, es geht eigentlich.
Ja, was lässt sich da schon großartig zu sagen? Eigentlich ein perfektes Spiel, finde ich. Großartig.
Ja, absolut großartig. Ein wundervoller Brawler von Sega, ursprünglich aus der Arcade. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Amiga-Umsetzung war aus dem Kopf. Also fürs Mega Drive, das Ding ist natürlich super. Die Arcade-Version ist auch super. Aber wie die Mega Drive-Version war, weiß ich nicht mehr.
Ich kann es jetzt auch nicht so genau sagen. Also was ich sagen kann, ist, ich habe das auf dem Amiga kennengelernt.
Ich auch.
Und Jahre später dann auf dem Mega Drive wiedergespielt. Mir ist zumindest dabei nichts aufgefallen, irgendwie, dass es auf dem einen System besser oder schlechter gelaufen wäre. Also ich habe nichts vermisst auf dem Mega Drive, sagen wir mal so. Fand aber nicht, dass es eklatant besser gewesen wäre. Insofern glaube ich, dass die Amiga-Version auch okay gewesen ist. Hat mir zumindest immer Spaß gemacht. Zu zweit natürlich wahnsinnig cool.
Ja.
X-mal durchgespielt. Ja, das perfekt. Soundtrack perfekt, grafisch hervorragend.
Auf jeden Fall. Also es ist ein super gutes Spiel. Ein sehr früher Brawler, auf dessen Engine übrigens auch das erste Streets of Rage beruht. Das haben die auf der Golden Axe Engine gebaut. Fürs zweite haben sie dann eine neue gemacht, eine eigene. Was auch diesen Autofahrer da, der alle Gegner trifft.
Mhm. Ja.
Erklärt, weil bei Golden Axe hast du ja auch diese Zaubersprüche, die dann alle Gegner tatsächlich treffen.
Ja, ja.
Ja, also in dieser Zeit damals mit Conan der Barbar und Red Sonja und so, das war natürlich, ja, es war einfach ganz groß in den 80ern, dieses Barbaren-Thema und
Stimmt, die haben das jetzt einfach so vorausgesetzt, dass jeder natürlich weiß, worum es in dem Spiel geht.
Stimmt, das haben wir. Ich habe jetzt irgendwie nur so aus so einer Laune heraus ein bisschen was über das Spiel erzählt.
Wahrscheinlich weiß es auch jeder, aber vielleicht kann man es trotzdem in zwei Sätzen umreißen.
Fantasy-Welt, eher Vormittelalter. Also so, wer Conan der Barbar kennt, das Ganze halt als Brawler. Man spielt eine von drei Figuren, einen Barbaren, den Axe-Battler, der übrigens ein Schwert hat und keine Axt.
Stimmt.
Eine Amazone, deren Name mir gerade nicht einfällt, muss ich gestehen, die im Bikini rumläuft und auch ein Schwert hat, und einen Zwerg, dessen Name mir auch nicht einfällt, der hat aber eine Axt, aber der heißt nicht Axe-Battler.
Und die kämpfen gegen Death Adder, heißt der so?
Ja, stimmt. Ja, Death Adder ist korrekt.
Und ja, man kämpft sich dadurch so verschiedene Fantasy-eske Szenarien und muss da irgendwie allerhand Gegner platt machen, kann auf irgendwelchen Viechern zwischendurch reiten, und es gibt so Zwischensequenzen, wo man ja so eine Szene sieht, in der die Helden rasten oder schlafen, und dann werden sie von irgendwelchen Kobolden geweckt, die man dann wiederum wegkicken kann und die dann so Zaubertränke oder Energie oder sowas fallen lassen, und da kann man sich ja so ein bisschen aufladen, seine Lebensenergie.
Ja, das ist ziemlich cool, das die da wegzukicken, die kommen ja auch manchmal im Spiel, im laufenden Spiel, und dann hat man auch kurz Zeit, da mal gegen zu treten, und das ist ein bisschen fies, aber auch ganz witzig.
Ja, super Spiel. Golden Axe muss man auf jeden Fall kennen.
Ja, würde ich auch sagen, ist ein absoluter Klassiker. Also, wer es nicht gespielt hat, spielen.
Genau, okay, machen wir gleich weiter.
Ja.
Ich habe hier ein Spiel, das besteht aus 3 Disketten, hat die Nummer 17. Und die erste der Disketten ist fürs Intro reserviert, sozusagen. Da ist nur das Intro drauf. Auf den anderen beiden Disketten dann eben die Spieldateien. Und es handelt sich um, ich zeige es wieder in die Kamera.
Oh, schön. Oh, das hast du aber auch schön gemalt. Hä? Lemmings 2, The Tribes.
Genau, in Farbe diesmal, also gemalt. Ja. Besonders viel Mühe gegeben.
Ja.
Ja, Lemmings 2. Lemmings ist ja für mich, also ich liebe Lemmings erstmal, das vorweg. Und Lemmings ist für mich, also jetzt mal egal welcher Teil oder welcher Titel, ist für mich eigentlich so, ja, steht so sinnbildlich für den Amiga. Das ist irgendwie was, das gab es damals nur auf dem Amiga, kannte ich auch nur vom Amiga. Und wenn jemand irgendwie vom Amiga gesprochen hat, dann war auch immer ganz klar, irgendwie, ja, wow, Lemmings, irgendwie, ich will auch einen Amiga haben, um Lemmings spielen zu können oder sowas. Mhm. Und ich finde es ein hervorragend geiles Spielprinzip und habe das furchtbar gerne gespielt. Also eigentlich jeden Teil, auch diesen aus meiner Sicht zu Unrecht verpönten Teil 2, The Tribes. Ich habe den immer gemocht.
So. Ja, ich mochte den auch.
Also da gab es ja zugegebenerweise irgendwie so ein paar Dinge, die man da irgendwie bemeckern konnte. Da gab es irgendwie zu viele Lemmings mit ähnlichen Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die man sich vielleicht hätte sparen können. Aber ich fand das immer cool. Ich fand das eigentlich immer eher eine Bereicherung. Hat es irgendwie bunt und abwechslungsreich gemacht. Und ja, super Spiel.
Definitiv. Aber erzähl doch mal ganz kurz, was Lemmings überhaupt ist. Vielleicht wissen das einige der Hörer gar nicht.
Ja, worum geht's in dem Spiel? Das sollte auch eigentlich jeder wissen. Es ist ein Strategie-Puzzler, bei dem ich kleine, wenige Pixel große Kreaturen, die Lemminge sein sollen, die aber grüne Haare haben, von einem Ausgang zu einem Eingang lotsen muss, indem ich ihnen verschiedene Fähigkeiten zuweise, mit denen sie wiederum Hindernisse überwinden können. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Das Wichtigste dabei ist, glaube ich, dass man die Lemminge halt nicht selber steuert. Ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste dabei. Die gehen halt immer geradeaus, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn sie auf eine Wand treffen, dann drehen sie um und gehen von da wieder geradeaus. Und ja. Dann hat man verschiedene Fähigkeiten und mit denen muss man es irgendwie schaffen, strategisch, weil man die auch nur begrenzt zur Verfügung hat, die Lemminge zum Ausgang zu bringen.
Genau, und da gab es verschiedenste Teile und wir haben jetzt hier gerade eben diesen zweiten Teil, also es ist eigentlich in Wahrheit gar nicht der wirklich zweite, es ist der dritte oder vierte, also es kamen noch ein paar Titel dazwischen, zumindest ist es dieses hier das Spiel, was wirklich Lemmings 2 heißt und das hatte so ein bisschen den Unterschied, dass man dort so thematische Welten hatte, in denen sich die Lemmings da bewegt haben, das heißt, man hatte irgendwie einen Strand, eine Strandwelt mit ganz viel Sand und großen Strandspielzeugen. Man hatte eine Eiswelt, man hatte eine Mittelalterwelt, eine Sportwelt und so weiter. Und das hat also einen relativ großen Unterschied zu den anderen Spielen gemacht. Aber ich will auch gar nicht so viel über Lemmings quatschen, denn ich merke gerade, ich hätte echt Bock, über Lemmings mal irgendwie eine ganze Folge zu machen oder zumindest so ein Liebling oder sowas. Von daher machen wir hier einfach Stopp und gehen weiter zum nächsten Spiel.
Nächstes Spiel, okay, cool. Oh, eine graue Diskette mit 1869 Disk A.
Yes. Ah. Waren drei Stück insgesamt.
Ich kann zu 1869 absolut gar nichts sagen.
Das ist aber schade.
Ich muss das gerade mal googeln.
Ich kann ja derweil ein bisschen was erzählen.
Das kannst du wohl tun.
1869 ist eine Wirtschaftssimulation, die den Untertitel Erlebte Geschichte trägt. Hart am Wind, so der komplette Titel. Es ist von Max Design herausgebracht, 92, glaube ich.
92 ist richtig, ich habe es gerade vor mir.
Und das war mit zwei weiteren Spielen, eine Trilogie, die eben Erlebte Geschichte hieß. Das hier war der erste Teil. Also es ging so ein bisschen darum, echte geschichtliche Ereignisse nachzuerleben. Und speziell hier bei 1869 ging es um die Zeit des Dreieckshandels, also der Kolonialzeit so ein bisschen, wenn man so will. Und man musste dort im Zeitraum um 1869 herum ein Handelsimperium aufbauen und mit seinen Schiffen über die Weltmeere fahren und dort Handel betreiben. Also man startete da beispielsweise in England, in irgendeiner Stadt, in Liverpool zum Beispiel, man musste sich dann zunächst mal eine Werft suchen, die einem ein Schiff baut und dann musste man eben dort Waren einkaufen und die irgendwo anders hinbringen und konnte so eben Geld machen und ist dabei auch immer wieder auf Schwierigkeiten gestoßen, die so echten geschichtlichen Ereignissen nachempfunden waren und ja, klassische Wirtschaftssimulation eben, die mir auf jeden Fall immer großen Spaß gemacht hat.
Ich kann mich ganz dunkel an die Grafik erinnern, das sagt mir schon was, aber ich scheine das nicht sehr häufig gespielt zu haben.
Cooler Soundtrack, wie ich fand, aber den brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht einspielen, denn mir fällt gerade ein, auch diesem Spiel hätte ich eigentlich Bock, mal eine ganze Folge zu widmen.
Ja, das müsstest du aber als Liebling machen.
Ja, das glaube ich auch. Vielleicht mache ich das mal, deswegen will ich hier gar nicht so viel vorgreifen.
Na dann das nächste.
Okay. Dann hätten wir hier
Gremlins 2, The New Batch. kann ich auch kaum was zu sagen. Habe ich das überhaupt jemals gespielt? Du hast dir das neulich bei eBay ersteigert.
Das stimmt. Du hast das gehabt. Ich habe es nämlich von dir. Ja, so richtig viel kann ich auch nicht zu sagen. Das war ein Jump'n'Run, wenn man so will, ein Plattformer, das halt auf den gleichnamigen Film aufsetzte, Gremlins 2, der übrigens echt cool ist.
Ich mag den auch, also in Erinnerung mag ich den auch, aber das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich habe den damals übrigens im Kino gesehen.
Ich auch. Ich hätte jetzt sogar fast gesagt, wir haben den zusammen gesehen. Aber
nee, haben wir nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, den habe ich mit meinem damaligen, in der Orientierungsstufe, meinem damaligen Kumpel Martin Müller gesehen. Ah, Grüße gehen raus, sollte er das hier hören. Martin, wir waren zusammen im Kino und haben Gremlins 2 geguckt. Und der sollte am Anfang ab 16 sein, so wie der erste. Und der wurde dann ab 12 runter, der wurde dann noch auf 12 runtergestuft. Und darum konnten wir ihn nämlich sehen.
Tatsache auch im Kino gesehen, hier im guten alten Weltspiele-Kino in Hannover.
Könnte sein, dass ich den da auch gesehen habe, aber das weiß ich nicht mehr genau. Könnte auch im Palastkino gewesen sein. Ist auf jeden Fall von 1990 von der Firma Elite.
Genau, und das ist kein wahnsinnig geiles Spiel gewesen in meiner Erinnerung. Ich habe mir das trotzdem, wie du gerade gesagt hast, neulich gekauft als Amiga Big Box. Gut erhalten, alles drin. Das war relativ schwer, hat aber auch so ein bisschen Spaß gemacht, weil ich meine, die Soundeffekte zum Beispiel ganz cool waren, wenn man, also ganz kurz, man spielte da diesen, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, der Protagonist, der junge Mann, der dort eben...
Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Josh? Hieß der Josh?
Bestimmt hieß er Josh. Zumindest ist er da mit einer Taschenlampe bewaffnet rumgerannt und hat damit auf die...
Pelzer,
ja stimmt, der hieß Pelzer.
Billy Pelzer.
Billy, ja, ich sag's auch. Auf jeden Fall, da gibt es halt diese Gremlins, diese Viecher, die wo auch immer herkommen und die sind ganz furchtbar böse und...
Wenn sie Licht abbekommen, sterben sie und wenn man sie nach Mitternacht füttert, dann verwandelt sich ein Mogwai, diese süßen Pelzviecher, so wie Gizmo einer ist, die verwandelt sich dann in einen Gremlin. Und Gremlins und Mogwais vermehren sich, wenn sie nass werden. Dann vermehren sie sich quasi durch Mitose.
Okay. Und weil sie nämlich, wie gesagt, bei der Begegnung mit Licht sterben, ist nun dieser Billy mit einer Taschenlampe bewaffnet und kann eben Lichtstrahlen auf sie abschießen und dann zerplatzen die und das macht so ein lustiges, ekliges Geräusch und das hat irgendwie Spaß gemacht. Aber viel mehr kann ich zu dem Spiel auch nicht sagen. Ich nehme an, dass man da einfach ganz plump in Plattformer-Manier irgendwelche dem Film nachempfundenen Level durchschreiten musste.
Also wenn ich das hier sehe, ist das nicht mal, also auf den Screenshots, die ich hier habe, ist das nicht mal besonders dem Film nachempfunden. Oder, naja gut, dieser Friedhof könnte das Filmset sein. Ja, doch, könnte doch, aber also ich habe es auf jeden Fall nicht gut in Erinnerung, wie ich das hier so sehe. Das hätte auch ein, und auch der Film, das hätte ein Ocean-Spiel sein können.
Ich fand diesen zweiten Teil, also es gibt zwei Teile davon, dieser zweite Teil, ich glaube, der erste ist so der bessere, wenn man so will, filmisch gesehen, glaube
ich zumindest. Ja, definitiv. Würde ich auch sagen, der zweite ist halt viel überdrehter, was du, glaube ich, auch gerade sagen willst, dass du das cool findest, oder?
Genau, dass der so überdreht ist, ist cool. Und was ich an dem Film irgendwie mag, der spielt die ganze Zeit in einem einzigen Wolkenkratzer oder fast mal den Anfang und das Ende ausgenommen. Aber der Großteil der Handlung spielt sich in einem Wolkenkratzer ab, der eben dieser Clamp Corporation oder so gehört, also einer Firma, die alles Mögliche macht, tut und herstellt, so ein bisschen Acme-mäßig. Und das schafft irgendwie so ein geschlossenes Raumgefühl in diesem Film. Ich mochte das irgendwie immer. Das hat mich ein bisschen an diese BP-Werbung erinnert. Ich weiß nicht, ob die irgendjemand noch kennt. Pizza für Jonas Wagner.
Ah, ja, also ich natürlich, ja, klar.
Und also wer es kennt, ist gut. Wer nicht, kann das googeln. Wir wollen da nicht länger drüber sprechen. Irgendwie hat das Spiel dadurch so ein paar Sympathiepunkte bei mir gehabt, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich das wirklich gern und oft gespielt habe. Okay, dann springen wir weiter.
Unbedingt.
Okay, da war ich ein bisschen zu faul, um was drauf zu malen.
Chuck Rock 2, Son of Chuck.
Jawohl.
Okay, an das habe ich tatsächlich wieder bessere Erinnerungen, auch wenn ich eher noch den ersten Teil gespielt habe, wo du noch Chuck Rock selber gespielt hast, wo du ihn, da konntest du ja mit deinem Bauch die Gegner so weg schubsen quasi. Im zweiten Teil spielst du dann Son of Chuck, namensgebend. Ist ein Plattformer, beziehungsweise eigentlich ein klassisches Jump'n'Run. Du spielst ja den Sohn, der ist noch ein Baby und hat aber eine Keule. So ein bisschen Bam-Bam-mäßig von den Feuerständen. Denn du spielst ja Chuck Rock, es deutet es schon an, ist natürlich ein Steinzeitmensch, klar.
Ja, so wahnsinnig viele Erinnerungen habe ich daran nicht, außer, dass ich es, glaube ich, ganz gut fand. An Chuck Rock 1 habe ich witzigerweise überhaupt keine Erinnerungen. Chuck Rock 2 hingegen kann ich mich so ein bisschen an die Mucke erinnern, die da im Hintergrund in den Leveln lief.
Und okay, nee, das weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich eher an die Mucke aus dem ersten Teil erinnern, weil die fand ich relativ geil.
Okay.
Das war so ein rockiger Track am Anfang, der war cool. Ja. Ist übrigens von 93 von der Firma Core Design.
Core Design, was haben die noch gemacht?
Ja, die sind dann nach, eine ganze Zeit lang nach Chuck Rock, sind die tatsächlich richtig, richtig groß geworden, denn die haben Tomb Raider gemacht. Also das ist so, ja, das ist das Größte, was die gemacht haben mit einiger.
Rick Dangerous ist auch von denen.
Okay, ich würde sagen, Tomb Raider ist noch größer, aber ja, Rick Dangerous auch.
Ja, definitiv auch. Iconic. Ja, Chuck Rock. Ja, kann man machen, so ein nettes ab und zu Nebenbeispiel irgendwie.
Ja, würde ich auch sagen, ist so ein ganz, ganz nettes Ding.
Apropos nettes Ding, es geht direkt weiter mit der Nummer 87, allerdings aus deiner Diskettenbox, denn diese Diskette, die ich jetzt gerade in der Hand halte, habe ich mir offensichtlich von dir ausgeliehen und sie dir zeitlebens nicht zurückgegeben.
Hast du ein Glück, dass wir gerade nicht beieinander sind? Oh ja, das ist meine, stimmt. Das ist meine, tatsächlich, kann ich mich daran erinnern. California Games, ja cool.
Ja.
Super cool.
Auf jeden Fall.
Also, California Games haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit mal auf Mega Drive gespielt, ne?
Ja, und das war die Hölle.
Ich fand's ganz geil.
Es war super, aber es war super schwer auch.
Ein paar der Dinger waren richtig schwer, das stimmt. Also ich krieg's nie hin, das Wellenreiten, das Surfen, das krieg ich nicht hin.
Das ist zu krass, ja. Finde ich auch.
Aber ganz kurz ist eines der Spiele aus dieser Games-Serie. Es gab ja noch Summer Games, es gab Winter Games und es gab halt auch California Games.
Und
gab
World Games.
World Games, okay. Und das sind immer so Spiele, die ja sind Sportspiele, die verschiedene Disziplinen haben.
Ja.
Und California Games ist, wie der Name es schon sagt, auf ja amerikanischen Sommer auf Kalifornien. Da gibt's dann Surfen, es gibt Rollschuhfahren. Man muss bedenken, das Spiel ist schon ein bisschen älter. Es gibt Rollschuhfahren am Strand, Venice Beach-mäßig. Es gibt Hacky-Sack-Spiel, ne?
Ja, richtig.
Es gibt Halfpipe, Frisbee. Also Frisbee auch?
Ja, Frisbee.
Haben wir Frisbee gespielt? Kann ich mich nicht dran erinnern.
Gibt's auf jeden Fall auch, ja.
Auf jeden Fall gibt's die Halfpipe mit dem Skateboard.
Ja.
Was noch? Gab's noch mehr?
Nee, ich glaube, das war's tatsächlich. Es waren gar nicht so viele Disziplinen. Ja, so Fun-Sportarten irgendwie. Die
BMX-Fahren gab's noch.
Hast du nicht gesagt eben?
Nee, BMX-Fahren habe ich noch nicht gesagt.
Okay, hatte ich überhört. Ja, stimmt, BMX gab es auch. Fand ich nämlich die coolste Disziplin, die auch, finde ich, am einfachsten zu beherrschen war. Wohingegen zum Beispiel Skateboardfahren oder, ja, du hast es gerade gesagt, Wellenreiten ganz krass waren. Da musste man halt so, wenn ich mich nicht irre, mit seinem Joystick so ein, also zumindest bei der Halfpipe, so ein U nachformen, irgendwie, damit man vernünftig auch wieder aus der Luft in die Pipe reinkam, und das war wahnsinnig schwer.
Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich fand tatsächlich das Rollschuhfahren am Venice Beach,
ja.
Das, glaube ich, fand ich am einfachsten, glaube ich. Und das Hacky-Sack war jetzt auch nicht super schwer. Das ging auch, wenn man da mal irgendwie den Dreh raus hatte. Übrigens sah man auf dem Screen beim Hacky-Sack im Hintergrund sowohl die Golden Gate Bridge als auch Alcatraz.
Oh, cool.
Und letztes Jahr bin ich ja bei beiden gewesen. Also ich war sowohl auf Alcatraz als auch, dass ich mir die Golden Gate angeguckt habe. Also ich war quasi da und ich war ja auch am Venice Beach.
Hättest du doch einen Hacky-Sack dabei gehabt?
Hätte ich doch einen Hacky-Sack dabei gehabt. Meine Freundin ist da Skateboard gefahren am Venice Beach tatsächlich. Okay. Also Longboard, besser gesagt. Longboard ist sie da gefahren.
Immerhin. Ja, ist auf jeden Fall so ein richtiges gute Laune-Spiel, schön bunt und ja, so California-Vibe macht auf jeden Fall zu zweit natürlich auch oder zu mehreren umso mehr Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich immer witzig fand, waren diese kleinen Easter Eggs, die sie da eingebaut haben. Man konnte in jeder Disziplin irgendwas entdecken. Also beim Hacky-Sacken war es zum Beispiel die Möwe, die man mit seinem Hacky-Sack abschießen konnte, die über einen rüber flog.
Stimmt. Oder
beim Surfen kam manchmal so ein Hai, der einen da geschnappt hat, wenn man vom Brett gefallen ist. Und ja, noch so ein paar andere Sachen, die ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Und genau, das Spiel ist von Apex, von der Firma Apex, die halt auch eben diese ganzen anderen Sports-Competition-Spiele gemacht hat. Also ein richtiges Schwergewicht unter den Spieleentwicklern der damaligen Zeit, haben viele andere große Sachen gemacht. Barbarian zum Beispiel, Impossible Mission und noch viele, viele andere Sachen. Hat noch ein geiles Logo übrigens. Und
Apex.
Ja. Und auch die Verpackungen der Spiele fand ich immer sehr gelungen. Also das Packaging-Design.
Was in California Games übrigens auch noch vorhanden war, war Product Placement beziehungsweise Werbung. Ja. Man konnte nämlich am Anfang, zumindest in der Amiga-Version, ich glaube in der Mega Drive-Version ist das nicht, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das gemacht haben, konnte man sich nämlich ein Team aussuchen. Dabei waren unter anderem Kawasaki und Santa Cruz Skateboards, Casio und so ein paar andere Firmen, MaxOut, Azure, Wax, Ocean Pacific, die kenne ich jetzt nicht. Spinjammer, die sind mir jetzt unbekannt. Aber ja, Kawasaki, Casio und Santa Cruz, die kennt man ja. Ne? Das sind ja heute immer noch bekannte Firmen. Und wenn man da in Kalifornien unterwegs ist, da kommt man tatsächlich auch an Santa Cruz-Läden vorbei. Also wir waren in diversen Läden dieser Marke. Die gibt's da halt.
Ja, sieht man jetzt heutzutage auch wieder häufiger, dass Leute mit diesem Screaming Hand Logo rumrennen. Das ist diese blaue Hand, wo ein Gesicht drin ist. Und stimmt, ich fand das auch immer sehr geil damals. Das war ja so der Anfang der 90er. Da bin ich, wie so viele damals, viel Skateboard gefahren und fand natürlich auch diese ganzen Skater-Klamotten, Marken und so weiter cool. Und fand es immer witzig, dass dann eben auch Santa Cruz in diesem Spiel vorkam. Ja, California Games.
Geiles Spiel.
Auf jeden Fall. Auch heute noch. Kann man noch Spaß mit haben.
Finde ich auch.
Dann geht es weiter. Ich halte es wieder in die Kamera. Und auch dieses Spiel habe ich mir von dir ausgeliehen und nie zurückgebracht.
Das ist sehr unhöflich. Oh ja, das habe ich ein bisschen besser gemalt. Die Siedler.
Ja, irgendwas zu sagen? Irgendwelche Erinnerungen, Erfahrungen damit?
Die Siedler war auf jeden Fall ein Spiel, was du super geil fandst und ich so ganz okay.
Ja.
So ein okayes Spiel für mich.
Ist tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Amiga damals. Ja, eine Wirtschaftssimulation. Du musst halt eine Warenwirtschaft aufbauen. Das ist auch so ein mittelalterliches Setting. Ja,
auf jeden Fall. Definitiv.
Altertümliches Setting.
Da gibt's doch dieses, weiß ich ja, weil ich ja bei den beim Retro-Kompott im Quiz gewesen bin. Und da war eine Frage, in welchem Spiel sieht man am Anfang ein Märchenschloss oder geht mit einem Märchenschloss los? Und ich habe es nicht gewusst. Und als ich die Frage dann aufgelöst wurde, habe ich direkt gedacht, ja, das wäre eine Frage für dich vielleicht gewesen. Also ich weiß nicht, ob du es gewusst hättest, aber ich kann mich an dieses Intro noch erinnern, wo dieser fette Ritter auf diesem kleinen Pferd in dieses Dorf reinreitet, so ganz langsam und es ist so ganz behäbig und aber trotzdem irgendwie ganz schön. Ja. Aber ich bin mit dem Spiel leider nie so richtig warm geworden.
Die Siedler, wie gesagt, eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Amiga gewesen. Ich habe es inzwischen Ewigkeiten nicht mehr gespielt, aber damals habe ich da viele Stunden vor verbracht. Das ist von 93 und das ist ja das Spiel, was es noch viele, viele Jahre weiter in Fortsetzungen gab. Ich glaube, bis 2010 oder so.
Ja, bis 2010, die Siedler 7 war es. Das war das letzte. Übrigens von Blue Byte, eine sehr, sehr bekannte und damals sehr, sehr große deutsche Software-Schmiede.
Heute Ubisoft übrigens.
Genau, gehören zu Ubisoft. Ja. Gibt, sowas. Ich weiß nicht, was machen die noch, Blue Byte?
Also als Blue Byte machen sie, glaube ich, nichts mehr. Aber Ubisoft, die haben zum Beispiel diese Anno-Reihe noch weiter betrieben, ne? Also Anno 1800, Anno 1602 und wie sie alle heißen. Die Siedler. Ja, Wirtschaftssimulation. Man muss eine Warenwirtschaft aufbauen in so einem altertümlichen Setting. Und auch da, obwohl es hervorragende Podcasts über dieses Spiel gibt, von Stay Forever zum Beispiel, gibt es da eine tolle Episode, würde ich auch nicht ausschließen wollen, dass ich mich irgendwann selber nochmal an dem Thema versuche.
Ey, wenn es eines deiner absoluten Lieblingsspiele ist, nicht weiter verwunderlich. Übrigens, ich habe gerade noch gelesen, was vielleicht den einen oder anderen freuen mag, der es noch nicht weiß, ich wusste es bis eben noch nicht. Im August 2019 wurde bekannt gegeben, dass für das Veröffentlichungsjahr 2020 eine Fortsetzung oder ein Reboot, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ein neuer Siedlerteil angekündigt wurde. Es soll dieses Jahr einen neuen Siedlerteil geben.
Oh, da bin ich gespannt. Also ich habe außer diesem hier, also dem ersten Teil, nochmal so zwei andere, glaube ich, ausprobiert. Ich weiß nicht mehr genau, welche Teile das waren, die natürlich auch so vom Grundprinzip irgendwie ähnlich waren und somit auch Spaß gemacht haben. Aber das wurde mir dann immer irgendwie viel zu groß. Es gab dann plötzlich noch andere Völker zum Beispiel. Es gab dann irgendwie noch Wikinger und weiß nicht, irgendwelche anderen Völker, die man dort eben spielen konnte. Und ich mochte das bei dem ersten Siedlerteil so gerne, dass es so, ja, das war so klein und so gemütlich und nicht so riesig. Man hat da nicht die ganze Welt bevölkert, sondern war da irgendwie so in seinem Königreich unterwegs. Das fand ich immer ganz sympathisch. Und das hat mich mal so ein bisschen an den anderen Teilen gestört. Das war mir schon fast immer ein bisschen zu viel.
Ja, kann ich dir nachempfinden. Und wenn es zu groß wird, ist es auch nicht cool.
Eine ganz tolle Erinnerung, die ich an das Spiel habe, man konnte das nämlich zu zweit spielen, also gegeneinander oder ich glaube auch sogar miteinander in irgendeiner Variation. Und ich habe tatsächlich mit einem Freund mal davor gesessen, mit zwei Mäusen an meinem Amiga. Und dann haben wir gemeinsam Siedler gespielt, stundenlang. Und das war echt cool. Und ich glaube, so eine Wirtschaftssimulation, die man zu zweit gleichzeitig spielen konnte, das gab es zumindest nicht so oft, wenn nicht vielleicht sogar gar nicht nochmal.
Also, naja, doch schon, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Also ich kann mich an LAN-Partys erinnern, wo wir Master of Orion zum Beispiel gespielt haben im LAN halt. Aber zu dem Zeitpunkt, das war ja schon sehr früh, da war das schon ungewöhnlich.
Vor allem, also gleichzeitig an einem Bildschirm, so, das war irgendwie verrückt. Der war dann halt, wie gesagt, Splitscreen so und einer links, einer rechts und dann saß man da gemeinsam und hat irgendwie sein Königreich oder seine Warenwirtschaft aufgebaut und konnte nebenbei noch quatschen und so. Das war schon cool, es hat Spaß gemacht.
Mit wem war das?
Das war der Sohn meines Großonkels oder so. Marcel heißt der. Schöne Grüße, falls du mich hören sollte. Marcel, der war irgendwie mal beim, keine Ahnung, 50. von Vatern mit seinen Eltern bei uns dann zu Besuch irgendwie und dann haben wir da gemeinsam den Abend verbracht und gezockt.
Ja, cool.
Ja, schöne Erinnerung. Kommen wir zum nächsten. Der Stapel wird kleiner. Ich habe hier die Nummer 25 und ausnahmsweise mal wieder ein Spiel aus meinem Besitz. Und zwar
Hostages.
Yes.
Kann ich relativ wenig zu sagen. Ich fand das ganz cool. Ich habe das gespielt, aber nicht ausufernd. Also ich fand die Grundprämisse dieses Spiels geil, weil du warst ja so eine Art SWAT-Team, ne? Mhm. Und du musstest, also ich kann mich an zwei Dinge erinnern. Einmal gab es so eine Art Sniper-Mission, wo du in einem Fadenkreuz irgendwie eine Häuserfassade im Visier hattest. Daran kann ich mich erinnern. Und dann warst du, und das war richtig schwer, das habe ich ganz selten geschafft, sondern SWAT. Also du hast den so von einem SWAT-Member in einer Seitenansicht gespielt und der ist an der Häuserfassade lang geschlichen quasi und du musstest Suchscheinwerfern ausweichen.
Ja, stimmt. Ja.
Daran kann ich mich ganz dunkel erinnern und ich fand es damals immer relativ, damals schon fand ich es relativ unrealistisch. Wieso zum Geier haben die bösen Suchscheinwerfer, wenn du an einer Häuserfassade lang gehst, Und wieso haben die Bösen vor allen Dingen Suchscheinwerfer auf dem gegenüberliegenden Haus? Das ist mir doch irgendwie zu weit hergeholt.
Ja, das ist schon wahr.
Also das Spiel war super schwer und ich bin nie sonderlich weit gekommen, war aber grafisch so von den Screens ganz nett. Das hatte so einen ganz geilen Rahmen mit so Typen mit Helm irgendwie, die waren ganz geil gepixelt. Das war irgendwie ganz cool und es ging auch auf Zeit.
Ja.
Aber ansonsten, nee, ich habe da keine. Also, ob es da noch weitere Stages gab, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Ich weiß das auch nicht. Ich kann mich auch nur an die beiden von dir genannten Stages erinnern. Das ist uralt von 1988 von Infogrames. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man die korrekt ausspricht.
Das hatten wir schon mal bei North and South. Ne?
Ich weiß, ich habe es auch schon dreimal in der Zeit irgendwo von irgendjemand anders gelernt, wie man es ausspricht. Ich habe es aber wieder vergessen. Aber
Infogrames?
Auf jeden Fall die Franzosen. von denen kommt das.
Die mit dem Gürteltier. Das Logo mit diesem Gürteltier, mit diesem bunten, war irgendwie cool.
Ja, ich hatte Hostages tatsächlich sogar auf dem C64. Ich habe das neulich mal sogar wiedergefunden, die Verpackung davon. Das war so eine gelbe Pappverpackung. Die habe ich sogar getwittert, glaube ich. Ich habe es mir damals nämlich nachgekauft, weil ich es bei unserem Kumpel Henning gesehen hatte, der Amiga schon vor uns besaß. Schöne Grüße an Henning, falls du das hörst. Du hattest Hostages und das habe ich bei ihm zumindest mal gespielt und war davon so ein bisschen beeindruckt, weil in der Sequenz, wo du mit diesem Fadenkreuz die Terroristen durchs Fenster ausschalten musstest, hast du teilweise durch geschlossene Fenster geschossen und immer wenn du das getan hast, dann zerklirrte diese Fensterscheibe mit so einem digitalisierten Klirrgeräusch. Und das hat mich als C64-Besitzer schwer beeindruckt damals, dass es sowas ging und das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Und darum habe ich mir das nachgekauft, war natürlich schwer enttäuscht, weil die Version auf dem C64 natürlich nicht halb so geil war.
Ich wollte gerade fragen, wie du das so fandest auf dem C64, aber du hast es schon vorweggenommen. Ja, stimmt. Henk war so der Amiga-User damals, der hat ja auch dem Amiga am längsten die Treue gehalten von uns allen, also mit einigem Abstand. Ich kann mich noch an Aussagen von ihm erinnern, ich werde nie wechseln. Kann ich mich noch erinnern. Ja,
wir können mal fragen, ob er es mittlerweile getan hat. Wer weiß.
Könnte mir durchaus vorstellen, dass er es getan hat, aber so wie ich ihn kenne, hat er bestimmt noch einen Amiga.
Ja, er ist großer Amiga-Fanboy geblieben und hat noch den einen oder anderen in seinem Besitz, weiß ich.
Er hat mir sogar mal einen geschenkt, also den habe ich auch noch. Den halte ich in Ehren. Danke, Henk, weil ich meinen damals an unseren gemeinsamen Schulfreund Gianni verkauft habe.
Auch schöne Grüße übrigens.
Für 300 Mark mit diversen Spielen und dem Monitor.
Ja.
Aber Henk hat mir einen zum Geburtstag geschenkt mit so einem super coolen, mit so einer Abdeckung, mit so einer 80er angehauchten Abdeckung. Super cool, habe ich noch, halte ich in Ehren. Sehr, sehr schönes Ding.
Ist die so bunt, die Abdeckung?
Da sind so, naja, die ist so, ja, Bälle, so ein türkiser Ball und ein rosa, so eine rosa runde Pyramide oder so. So ein Kegel. Und das hat so ein Master-System, Raster, so ein Grid.
Ja. Das ist die, übrigens, die Stefanie Tücking Edition. Sagt dir Stefanie Tücking etwas?
Nein.
Stefanie Tücking ist mittlerweile auch leider schon verstorben, vor gar nicht so langer Zeit, noch sehr jung, 62 geboren, sehe ich gerade. Die war damals Formel 1 Moderatorin, die Musikshow.
Ach ja, die kenne ich noch, klar.
Also unter anderem, die hat bestimmt noch tausend andere tolle Sachen gemacht, aber zumindest hat die damals im Wechsel, glaube ich, mit Ingolf Lück oder nach Ingolf Lück oder so eben Formel 1 moderiert. Und es gibt da eben diese von dir eben erwähnte Abdeckung für den Amiga, also für die Tastatur oder in dem Fall ja für den ganzen Computer. Und diese eine Edition, die du da hast, wurde eben von ihr entworfen oder beziehungsweise als von ihr entworfen vermarktet.
Wow.
Stefanie Tücking. Ja, hast du also ein echtes Unikat da, eine echte Rarität, meine ich.
Ein Schmuckstück quasi. Ja, danke, absolut. Henk. Vielen Dank.
Witzigerweise habe ich meinen Amiga, den ich noch besitze, samt Monitor und Originalverpackung übrigens, auch von Henk. Den hat er mir irgendwann mal vermacht. Naja,
nächstes Spiel?
Genau. Das nächste Spiel ist das vorletzte übrigens. Und zwar, das ist eigentlich, es ist einer der Amiga-Titel überhaupt. Ich überlasse dir die Ehre, ihn zu nennen.
Lotus Turbo Challenge, Lotus 2.
Ja.
Ja, das ist wirklich ein totales Amiga-Spiel mit so guter Musik. Ich habe ja von Lotus 3 in einer unserer Musikfolgen schon den Titel Space Ninja oder Space Ninja.
Den ich nicht erraten habe übrigens.
Den du nicht erraten hast. Ich wollte dir diese Schmach dieses Mal ersparen. Du machst es dieses Mal selber. Sehr gut. aber vom zweiten Teil, das Intro-Stück, das war so gut. Das spielen wir, glaube ich, auch mal kurz ein.
Das sollten wir. Geiler Track auf jeden Fall. Wer genau hingehört hat, wird vielleicht das kleine Sample rausgehört haben von Yellow. Das
hast du sehr schön nachgemacht.
Danke. also von Yellow, dieser 80er Jahre
Elektroband.
Elektroband. Würde man das als Elektro bezeichnen?
Ja, doch, das sind Elektro-Pioniere, die Jungs.
Ja, genau, das stimmt. Das sind auf jeden Fall Pioniere. The Rays haben die zum Beispiel gemacht, das kennt wahrscheinlich jeder. Und da hat eben sich der Komponist von dem Lotus-Soundtrack diesem Sample bedient, das übrigens auch in Das Geheimnis meines Erfolges gespielt wird. Also das In der Limousinen-Szene.
Cooler Film. Aber egal, wir sind gerade bei Lotus.
Genau. Perfektes Amiga-Spiel aus meiner Sicht.
Super. Ja, das ist ein ganz, ganz geiles Amiga-Spiel, was auch nur auf dem Amiga so richtig funktioniert. Also ich habe es fürs Mega Drive und das macht ohne die Musik vom Amiga einfach nur halb so viel Spaß.
Ja.
Da ist es einfach nur ein auf Checkpoints basiertes Rennspiel und durch die Musik, durch die Präsentation auf dem Amiga gewinnt dieses Ding einfach nochmal so viel an Flair und also von Gremlin Graphics übrigens, die haben da einfach ein Rennspiel-Klassiker geschaffen. Das mag aus heutiger Sicht trivial sein. Wie gesagt, es hat Checkpoints und ist jetzt, ja, aber damals, das war schon geil. Wie gesagt, und die Musik, die ist einfach über jeden Zweifel erhaben und die kann man sich auch heute noch super anhören, auch außerhalb des Spiels.
Definitiv, ja.
Funktioniert die einfach fantastisch.
Ich habe das vor kurzem sogar mal wieder gespielt. Das habe ich auch in irgendeiner Episode schon mal erwähnt. Ich glaube, so um Weihnachten rum. Da habe ich das mal ausgekramt und ein bisschen gespielt eine Weile. Und das hat auf jeden Fall auch immer noch richtig Spaß gemacht. Also, wie du sagst, diese Checkpoint-Mechanismus, das treibt einen immer noch so ein bisschen an und man kommt da ganz schnell wieder in so einen Suchtmodus irgendwie. Das hat schon echt immer noch ganz schön viel Bock gemacht. Grafisch ist das wirklich nichts Besonderes, also ja, so lala irgendwie, ganz okay. Aber du hast recht, diese gesampelten Sounds da drin, also die Musik, aber auch die Geräusche und dieser Effekt, wenn man diesen Checkpoint überschreitet, ne, da sagt ja so eine Stimme, sagt dann ja irgendwie Checkpoint. Und dann gibt es noch so ein Morsezeichenartiges Geräusch dazu.
Und so ein Gepiepse, ne?
Genau.
Und ja, ich erinnere mich ganz dunkel.
Das ist schon echt ganz geil, das macht schon Spaß.
Ja, ja, ich habe das auch definitiv als gut in Erinnerung und ich habe es auf dem Mega Drive halt, ich habe die Teile 1 und 2 fürs Mega Drive, beziehungsweise es sind ja dann auf dem Mega Drive, ist ja Teil 1, Teil 2 vom Amiga und Teil 3 auf dem Amiga ist dann auf dem Mega Drive Teil 2, es gab nur 2 auf dem Mega Drive. Da habe ich die auch mal angespielt und das war vom Spielerischen her, wie gesagt, auch okay und aber es war halt nur ein weiteres Rennspiel. Aber in dem Fall auf Mamiga ist das halt schon was Besonderes. Und wir hatten ja eben gerade Core Design. Die haben ja in den frühen 90ern auch versucht, dieses Konzept zu kopieren und haben XJ220 rausgebracht.
Ja.
Was ja ein 1A Rip-Off war von Lotus. Aber was auch gut war, das war kein schlechtes Spiel. Der Jaguar, der XJ220, sah ja auch damals verteufelt cool aus. Das war ja so ein, war ja damals ja relativ futuristisch. Aber so diesen Flair, den Gremlin Graphics mit Lotus erschaffen hat, den haben die nicht hingekriegt.
Ja, das sehe ich auch so. Witzigerweise, ich habe auch nur Teil 2 wirklich gespielt. Also an Teil 1 habe ich überhaupt keine Erinnerungen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jemals besessen habe. Und Teil 3 habe ich auf jeden Fall, also habe ich gehabt. Da konnte man Musik auswählen in so einem Radio irgendwie.
Genau, das habe ich in der Musikfolge schon erzählt, dass ich Space Ninja eingespielt habe.
Aber das habe ich nie wirklich ernsthaft länger gespielt. Also ich habe dann doch immer am liebsten Teil 2 gespielt.
Ich habe auch am meisten Teil 2 gespielt. Ich fand bei Teil 3 halt cool, dass es ein drittes Auto gab. So ein Konzept-Car von Lotus, was allerdings auch kein cooles Auto war. Also der Lotus Turbo Esprit war halt das schnellste und beste Auto von den dreien. Die anderen beiden waren eigentlich nur eher Staffage. Aber ja, war ein gutes Spiel. Lotus hat Bock gebracht, definitiv.
Und wer Bock hat, jetzt muss ich selbst kurz überlegen, ich glaube am Ende, am Ende des Rennens, wenn man seinen Namen so Highscore-mäßig eingeben konnte, wenn du da DUX eingegeben hast, also Dux oder Dux, dann konnte man ein verstecktes Bonusspiel spielen. So ein Schützenfest-Ding, wo oben so Sachen langfliegen und die musste man dann abschießen.
Also, okay, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das wusste.
Ja.
Okay, cool.
Ja, fiel mir gerade noch so ein. Okay, dann letztes Spiel, letzte Diskette oder Disketten. Ich hätte hier folgendes.
Oh, Dragon Slayer. Cool.
Yes. Kenne ich vom Namen natürlich. Habe ich aber ehrlich gesagt überhaupt keinen Deal mit. Habe ich nie gespielt, nie besessen. Kann ich eigentlich nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht, wo die Disketten herkommen, ehrlich gesagt. Also das Letzte, an was ich mich erinnere...
Die habe ich dir neulich gegeben, weil ich die im Keller gefunden habe.
Richtig. Und ich muss dabei an Stranger Things denken.
Ja, stimmt. Ja.
Da haben sie es nämlich in der Arcade gespielt.
Ja.
Aber ich selbst kenne es eigentlich gar nicht. Was weißt du darüber?
Dragon Slayer war damals ein total revolutionäres Spiel. War ein... Ja, im Prinzip... ein spielbarer Zeichentrickfilm. Also du hast diese Zeichentrick-Dinger gesehen und dann hattest du Quicktime-Events, wo du im richtigen Moment nach links, nach rechts, nach oben, unten, wie auch immer, oder auf eine Taste drücken musstest, dann bist du ausgewichen, hast zugeschlagen und so. Und sah wirklich toll aus. Auf dem Amiga, ja, so semi-toll, da wurde es tatsächlich nachgepixelt. Da waren das nicht die richtig echten Zeichentricksequenzen wie in der Arcade. Ich habe das auch nie sonderlich weit geschafft, weil es halt einfach ein ultra schweres Spiel war und ja. Quicktime-Events früher noch viel fieser waren, als sie es heute sind. Aber so aus gaming-historischer Sicht ist das schon ein besonderes Spiel. Und man kann das tatsächlich heute relativ easy als Collection zum Beispiel für die Switch kaufen und ich glaube auch für diverse andere Konsolen. Mhm. Da ist dann der erste und zweite Teil und Gott, wie hieß denn das andere? Das Spiel war nämlich von Visionary Design.
Okay.
Und Gott, wie heißt denn das andere nochmal? Egal, fällt mir gerade nicht ein. So ein Space Ace mäßiges, ja, so ein Weltraum Zeichentrickspiel, also ähnliches Konzept. Und die sind in dieser besagten Collection auf der Switch und den anderen Konsolen, sind die tatsächlich ziemlich cool restauriert worden. Also so, als wenn man halt einen Film restaurieren würde.
Ja.
Und das sieht da ziemlich geil aus. Das sieht halt aus wie ein Zeichentrickfilm von damals. Das sieht total gut aus. Ja. Spielerisch ist das überhaupt nichts Besonderes, weil es halt einfach unfair und schwer ist. Aber optisch war das schon ein Augenschmaus damals.
Mich wundert das auch total. Ich glaube, dass mir das auch echt gut gefallen hätte damals. Oder vielleicht auch heute noch. Aber das ist irgendwie komplett an mir vorbeigezogen. Aber so wie das aussieht, also die Screenshots oder das, was man so davon mal hier und da so zu sehen bekommt, das gefällt mir eigentlich total gut. Sieht ja aus wie so ein klassischer Saturday Morning Cartoon irgendwie.
Es sieht sogar besser aus, also weil in Bewegung sieht das gut aus. Ich will nicht sagen auf Disney-Niveau, aber auf jeden Fall irgendwo zwischen Disney und Saturday Morning Cartoon war das Ganze angesiedelt, was die Qualität der Animationen anbelangt. Das war schon gut. Und witzigerweise, vor ein paar Tagen erst wurde bekannt, hat Netflix bekannt gegeben, dass die eine Realverfilmung mit Ryan Reynolds planen, dem jungen Mann, der Deadpool gespielt hat.
Mhm. Schau an.
Mal gucken, in welche Richtung das geht. Ob der wieder so total verrückt und vierte Wand durchbrechend wie bei Deadpool und wie es ja auch bei Pikachu, den Pikachu gesprochen und hat das auf sehr ähnliche Weise gesprochen, wie er Deadpool spricht, nur halt kindgerechter, sag ich mal. Aber auch, ich bin da echt gespannt drauf, was die da draus machen. Übrigens hieß das Spiel wirklich Space Ace, was ich meinte.
Ah, okay. Kenne ich gar nicht. Ich kann nicht sagen.
Ich kannte das vorher auch nicht.
Ja,
also wer der die Gelegenheit hat und wenn man sich bei YouTube ein Let's Play anguckt, ist halt wirklich wie ein Zeichentrickfilm aus den 80ern, aber ein guter Zeichentrickfilm aus den 80ern, rein von der Optik her. Ich glaube, storytechnisch gibt das nicht viel her, da wurde eine Prinzessin entführt und du musst die retten aus dem Schloss mit lauter Monstern drin. Storytechnisch gibt das jetzt nicht großartig was her, aber optisch ist das schon geil.
Ja, sieht echt cool aus, stimmt. Was soll ich sagen? Wir haben den Stapel geschafft. Der Stapel ist weg.
Geil. Haben wir es mal wieder geschafft.
Ja, drei Folgen hat es gebraucht. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt waren. Vielleicht so 50 oder so. 50 Spiele.
Könnt ihr hinkommen? Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr sie gezählt habt, schreibt es uns doch in die Kommentare.
Da ist immer noch viel Platz.
Aber apropos Kommentare. An dieser Stelle möchten wir gerne die Gelegenheit nutzen und den Sascha grüßen, der als erster ganz fleißig Kommentare geschrieben hat auf unserer Seite www.ewiggestern.de. Cool, danke dafür. Sind jetzt tatsächlich ein paar Kommentare zusammengekommen und da freuen wir uns tierisch darüber, dass wir mal Feedback von euch kriegen. Also gerne weiter so. Das ist total cool. Das ist echt super.
Ja, er macht's wie Sascha. Und Sascha ist scheinbar wie der ein oder andere da draußen tatsächlich froh darüber, dass sich Menschen wie wir noch so ein bisschen mit dem Amiga beschäftigen. Also das hat uns der Sascha in seinen Kommentaren tatsächlich wissen lassen. Und auch der Dimi hat uns geschrieben, dass mir das gut gefällt, dass wir auch so ein bisschen Amiga-Content haben und das bestärkt uns natürlich darin, auch unsere Sprechstunde hier weiterzuführen, auch wenn wir unseren Stapel hier abgearbeitet haben. Also wer sich vielleicht schon gefreut hat, dass endlich ein Ende hat, dem sei gesagt, es wird weitergehen.
Auf jeden Fall wird es weitergehen. Es wird Abende ohne Philippe geben und irgendwie finden wir Amiga-Spiele und wenn wir alte Amiga-Games, Jokers oder was auch immer durchblättern, wir werden über Spiele sprechen, über Amiga-Spiele.
Richtig. Wir sind ja auch immer noch auf der Suche nach unseren alten Diskettenbüchern, also unseren handgeschriebenen Verzeichnissen. Und wenn wir die gefunden haben, also hui, dann haben wir auf jeden Fall ordentlich Futter und genug Material für die nächsten 10 Sprechstunden wahrscheinlich. Und genau, also zwischendurch könnte es sein, dass wir hier in Zukunft nochmal über das ein oder andere Magazin sprechen.
Ja, definitiv. Ich denke mal, das sollten wir tun. Ja, geschafft. Der Stapel ist durch. Die Folge ist durch. Bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. War uns wie immer eine Freude.
Vielen Dank, ja. Alles Gute, viel Gesundheit in dieser komischen Corona-Zeit. Ja, wir werden uns wieder melden, dann auch wahrscheinlich wieder remote. Und das wird auch die nächsten Folgen vermutlich auch noch so bleiben.
Ich denke auch, aber wir müssen uns damit arrangieren. Ihr müsst euch damit arrangieren und hoffen wir einfach, dass das so schnell als möglich vorbei ist.
Genau. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Ciao.
Bleibt am Drücker. Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Pizza für Jonas Wagner?
10. Stock.
10. Stock. Weltraumforschung.
Baby, wir sorgen für Bewegung.